Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Es begann als Demonstration gegen Migration. Doch dann wurden daraus am vergangenen Wochenende in Den Haag heftige Ausschreitungen. Rechtsextreme Randalierer setzten ein Polizeifahrzeug in Brand und griffen ein Büro der sozialliberalen Partei D66 an. Nur ein Ausreißer oder vielleicht doch ein Warnsignal für eine weitere Radikalisierung in den Niederlanden? Das ist eine Frage, die sich besonders jetzt stellt, denn in einem Monat wird in den Niederlanden gewählt. Herzlich willkommen also zu dieser neuen Folge unseres Auslandspodcasts Fernverbindung. Mein Name ist Judith Poppe und ich freue mich heute, Tobias Müller zu begrüßen, unseren Korrespondenten in Amsterdam. Schön, dass du da bist, Tobias.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich nehme an, du sprichst von Amsterdam aus mit mir.
Tatsächlich, ja.
Ja. Haben die Ausschreitungen dich überrascht?
Nee, tatsächlich nicht. Also die Dimension und die Radikalität, ja, die Art der Eskalation ist sehr bemerkenswert natürlich und sehr schockierend. Aber wenn man sich mit der niederländischen Szene ein bisschen auskennt und dem, was dort zusammengekommen ist, die Strömungen, die sich dort getroffen haben, was zu dieser Eskalation führte, dann überrascht es mich persönlich nicht. Also ich bin seit Jahren dabei, mich mit dieser Szene zu beschäftigen, für auch sehr viel für die Taz unter anderem. Und es ist nicht was vom Himmel fällt. Man sieht gewisse Strukturen eigentlich seit Jahren, dass sowas periodisch eskaliert. Das gibt es immer mal wieder, auch wenn die letzte Eskalation eine sehr heftige war.
Kannst du uns nochmal sagen, was waren das eigentlich für Leute? War das ein Haufen Spinner, die jetzt nicht weiter relevant sind, wenn man das aus einer größeren Perspektive betrachtet? Oder was für Leute waren das?
Es ist ziemlich gemischt. Also man muss erstmal sagen, es sind mehrere tausend Leute dort zusammengekommen. Auf den Aufruf einer Twitter-Persönlichkeit hin oder zu einer Twitter-Figur, die sich tatsächlich Els Rechts nennt. Also das kann man als Els Rechts, das heißt es auch, eine Frau, eine junge Frau, die sich ihre politische Überzeugung zu ihrem Twitter-Namen gemacht hat, zu ihrem Ex-Namen. Und die hat aufgerufen seit Monaten schon, den ganzen Sommer über eigentlich, dort zu einer Demonstration zusammenzukommen. Wenn man gegen Asylbewerber ist, gegen Asylbewerberheime, wenn man nicht will, dass Franz Timmermans, der sozialdemokratisch linke, grün-linke Spitzenkandidat, die Wahlen gewinnen soll, wenn man nicht will, dass niederländische Bürgerinnen und Bürger keine Wohnung bekommen, das ist so ein bisschen die Richtung, die Els Rechts vorgegeben hat. Els Rechts ist nicht nur eine sehr rechte junge Frau, sondern auch eine sehr christlich-fundamentalistische junge Frau. Das heißt, es sind aus beiden Ecken durchaus viele Leute gekommen. Also rechtsextreme Christen, Christinnen. Es sind auch viele Hooligans da gewesen. Das ist einerseits die Darstellung der Kommune, der Stadt Den Haag, die nachher Bürgermeister Jan van Zanen sagte, das sind Hooligans gewesen aus dem ganzen Land. Das ist durchaus so, da sind viele Hooligans dabei gewesen, aber auch einfach viele, viele rechtsextrem und faschistoid gesinnte Leute. Wie man hat auf Bildern gesehen, dass Vertreterinnen oder Anhängerinnen von einer Organisation da am Start waren, die heißt Vorpost. Das ist eine Organisation, eine völkische, großniederländische Organisation, die hier im ganzen niederländischen Sprachgebiet eigentlich am Start ist. Wie eigentlich in den ganzen letzten Jahren seit Covid und danach in den Niederlanden sind solche großen rechten Demonstrationen eigentlich ein Sammelbecken verschiedener Strömungen.
Die Els Rechts, wie sie sich nennt, die hat sich ja jetzt im Nachhinein davon distanziert, von dieser Eskalation. Vielleicht kannst du kurz erklären, was meinst du, warum hat sie das getan und wie reagieren überhaupt die Niederländer darauf?
Also Els Rechts hat sich, wie jede Person, die eine Demo organisiert, die dann aus der Hand läuft, natürlich erstmal aus der Schusslinie gebracht, das ist ganz klar. Zweitens denke ich, dass man Els Rechts so furchtbar ihre und sehr fragwürdig und auch sehr schockierend. Viele ihrer Auffassungen sind, ich würde Els Rechts durchaus zugutehalten, zumindest zunächst mal, dass es nicht ihre ihre Absicht war, für eine derartige Eskalation dort zu sorgen.
Mhm. Du sagst ja, die ganze Gesellschaft ist eigentlich stark nach rechts gerückt, hast du mir irgendwann mal gesagt. Und du selber bist 2006 in die Niederlande gezogen. Und das sind jetzt 20 Jahre
fast. Das sind 19 Jahre.
19 Jahre, genau. Hat sich seitdem, also kannst du, wenn du jetzt zurückblickst, siehst du das? Merkst du das in deinem Alltag, dass sich etwas verändert hat?
Ja, man merkt es absolut. Ich kann dir eigentlich einen Rahmen so mal skizzieren an einer elektoralen Bewegung, seit ich hier bin, denn meine ersten Tweede Kammer, also die zweite Kammer des niederländischen Parlaments, so ist Pardon zum Bundestag, meine ersten Wahlen hier waren 2006 und da hat man eigentlich in der Rechten oder der populistischen Rechten hat man die Nachfolge von Pim Fortuyn, so dem rechtspopulistischen Urvater, der ja 2001 aufkam, 2002 ermordet wurde. Und danach hat man bei den folgenden Wahlen 2006, meine ersten hier, haben verschiedene rechten Parteien so um seine Nachfolge quasi gerangelt und konkurriert. Aus diesem Konkurrenzkampf ging die PVV, die Partei von der Freiheit, vor der Freiheit von Geert Wilders, die ging als Siegerin aus dieser Konkurrenzsituation heraus und wurde dann bei tatsächlich meinen ersten Wahlen 2006 mit überraschend vielen Abgeordneten gleich gewählt. Und danach schommelte sie so ein bisschen rum, mal höher, mal weniger hoch. Es gab immer mal wieder große Durchbrüche bis hin zum letzten Wahlsieg. Das heißt, das eine ist die elektorale Entwicklung der PVV, die zwar in Zickzack, aber doch stetig nach oben führte. Dazu kann man sagen, es gibt nicht nur die PVV, sondern inzwischen Raum im niederländischen Parteiensystem und elektoral gesehen für diverse andere rechte Parteien, wie eine sehr hart rechtsextreme Alt-Right-Partei Forum für Demokratie, ein bemerkenswerter, bizarrer Name tatsächlich, das Forum für Demokratie. Und um das vielleicht mal runterzubrechen auf was man im Privaten so erlebt, ist, dass es eigentlich in der Zeit, als ich hier ankam, durchaus noch wenn man einen Satz gesagt hat, der in rechtsextremen Kreisen in den Niederlanden, auch im flämischen Teil Belgiens sehr gängig ist, nämlich Eigenvolk erst, das eigene Volk geht vor sozusagen. Das war damals noch ein Grund, dass Leute einen komisch angeguckt haben. Und heute ist es eigentlich ganz normal. Also niemand wird dafür mehr irgendwie sozial geächtet.
Und als Journalist, du hast vor 20 Jahren auch schon als Journalist gearbeitet.
Ich habe die ganze Zeit hier als Journalist gearbeitet. Am Anfang war ich noch Umzugshelfer und Journalist und dann Nachtrezeptionist und Journalist und dann bin ich irgendwann nur noch Journalist gewesen.
Merkst du in deiner journalistischen Arbeit einen Unterschied? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, die dir plötzlich begegnen, Widerstände?
Leute sind Journalistinnen und Journalisten gegenüber abwehrender, abweisender, kritischer, wie soll ich sagen, misstrauischer. Es ist oft so, dass wenn man fragt, darf ich ihren Namen dazu schreiben? Und sagt, nee, lieber gar nicht, auf gar keinen Fall. Ich bin nicht mit meinem Namen in die Zeitung. Was auch damit sicher zu tun hat, dass es sehr, sehr gängig ist, dass man in den Niederlanden Leute, die eine andere politische Einstellung haben, das geht nicht nur von rechts nach links, muss ich sagen, sehr schnell bedroht, auch wirklich hart mit dem Tod bedroht.
Ist dir das selber schon begegnet?
Nee, ich bin selbst noch nie bedroht worden. Ich habe ab und zu, irgendwann haben mich mal, auch wegen einem Taz-Text zu Geert Wilders, haben mich irgendwelche, was war denn das? Irgendeine Wächte, Splitter, ich kriege gar nicht mehr zusammen, wer es war, die hatten mich kurzfristig mal auf dem Schirm, aber das kam eigentlich eher aus Deutschland. Die schrieben nämlich einäugiger Taz-Schreiberling, weiß ich noch. Aber nee, in Niederlanden selber persönlich nicht. Allerdings eben das ist das, weil ich für ausländische Zeitungen berichte. Kommt daher mit Sicherheit. Was du merkst auf jeden Fall ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, NOS heißt es hier. Und so wie man in Deutschland in AfD-Kreisen Lügenpresse hört, so gibt es in Niederlanden das NOS-Journal, also das Pendant zur Tagesschau, dass es Fake News ist. Das ist was sehr hart in den Querdenkerzeiten, in Covid-Zeiten, im Rahmen der ganzen Verschwörungskonjunktur damals einem ständig begegnete. Und was du natürlich weißt, wenn ich mache ab und zu TV-Sachen und dann arbeite ich zusammen mit niederländischen Kamerateams. Und wenn die Geschichten von den Leuten hörst, die inzwischen oft nur noch mit Security unterwegs sind, dann weißt du sicher, wie spät es ist.
Lass uns nochmal auf die Galionsfigur dieser Rechten zu sprechen kommen, also der PVV. Das übrigens wollte ich nochmal sagen, die PVV ist einfach nur die niederländische Aussprache für das, was wir erstmal als PVV lesen, also die Partei von Wilders. Also wenn wir uns Wilders jetzt nochmal angucken, Was würdest du sagen, jetzt einen Monat vor den vorgezogenen Parlamentswahlen, wie groß ist sein Einfluss heute?
Der ist massiv, der ist ganz massiv. Zum einen kann man da sehr leicht an Umfragen sehen, denn die PFF ist immer noch an der Spitze mit sowas wie etwa 20%. Das ist in den Niederlanden genug, um eine Wahl zu gewinnen. Dahinter gibt es ein paar andere Parteien, aber die PFF, es ist keine Überraschung, wenn sie die Wahlen wieder gewinnt. Es ist auch durchaus so, dass Leute, die vielleicht vor 10 Jahren noch Angst hatten, dir das auf der Straße zu erzählen, die das heute sehr deutlich sagen. Das ist auch spricht auch für diese Normalisierung. Wilders ist tatsächlich die Galionsfigur davon. Seit 20 Jahren inzwischen sehr, sehr, sehr gefestigt, wie eigentlich kein anderer Politiker, der so lange so eine Spitzenposition, nicht inhaltlich, aber in der Art, wie er im Diskurs präsent ist, einnimmt in diesem Land. Und auch deswegen, weil sich immer mehr Leute zu ihm hingezogen fühlen, weil die Positionen normalisiert wurden. Und B, auch deswegen, weil in seinem Kernumfeld, in seinem Kernelektorat, eigentlich ihm niemand übel nimmt, dass er die Regierung aufgeblasen hat. Er war selber kein Teil davon. Er war immer nur der Chef der PFF und der Fraktionsvorsitzende. Und als er sagte, wir sind raus, Leute, ist es nicht auf ihn zurückgefallen, sondern in dem Umfeld gibt es, wie schon gesagt, diesen Mythos eigentlich, dass Wilders so, dass man ihm so entgegengewirkt hat, dass man quasi seine Vorhaben unterminiert hat, dass eine finstere Verschwörung beinahe, möchte ich sagen, ihm so geblockt hat, dass er seine Politik nicht durchführen konnte. Also sein Einfluss ist enorm, war enorm und wird vermutlich auch nach dem 29. Oktober enorm sein.
Du hast im Vorgespräch gesagt, die Niederlande steht an einem Scheideweg. Das klingt ziemlich dramatisch.
Es ist auch dramatisch, aus verschiedenen Gründen. Also wenn man sieht, was sich inhaltlich hier an Positionen normalisiert hat, ist es durchaus dramatisch. Scheideweg auch deswegen, schon mal, weil man ja aus verschiedenen Ländern weiß man, dass wenn Parteien wie die PFF an die Macht kommen, dass es oft ein erstes und zweites Mal gibt. Und es gibt nach dem ersten Mal die Chance, das durch eine Wahl zu verhindern, dass sie nochmal rankommen. Und man hat gesehen, wie Stichwort Trump und andere Fälle, was passiert, wenn Parteien diesem Gedankengut und dieser Ideologie zum zweiten Mal rankommen. Das heißt, die Niederlande steht eigentlich jetzt vor der Entscheidung, gibt man der PFF noch eine Chance? Unwahrscheinlich ist das deswegen, das hatte ich eher früher nicht gesagt bei unserem Gespräch, unwahrscheinlich ist es deswegen, weil jetzt eigentlich das große Zurückhaltung liegt bei anderen Parteien, überhaupt mit der PFF nochmal zu koalieren. Das muss immer mit betrachtet werden.
Das heißt, die Brandmauer, um nochmal diese Metapher hochzuhalten, die versucht wieder hochzuziehen, ja?
Genau, die Brandmauer, also eigentlich ist die ja explizit gefallen, mit großem Tamtam gefallen, nachdem die rechtsliberale, wie sie immer angedeutet wird, Partei Faith Your Day, die Volkspartei für Freiheit und Demokratie, übrigens die Partei von Mark Rutte, der jetzt NATO-Generalsekretär ist und davor um dick 10 Jahre, 13 Jahre, glaube ich, Premierminister dieses Landes war. Die Faith Your Day hat die Brandmauer eingerissen mit großem Getöse vor den letzten Wahlen. Allerdings tat sie das in der Vorstellung, dass sie danach die Seniorpartnerin wäre mit einer kleinen PFF. Danach sahen die ganzen Geschichten, die Verhältnisse sehr anders aus. Und die PFF war die Seniorpartnerin im Wilders der große Zampano. Allerdings war das Ganze, was danach geschah, natürlich so ein Desaster, dass die PFD nun sagt, wir wollen nicht mehr mit Wilders. Was man danach, nach dem 29. machen wird, muss man sowieso noch mal sehen. Die erste Option also, um den Scheideweg, ist quasi die PFF. Wird bestätigt oder wird stärker. Die zweite Option ist eigentlich, dass eine linke Gegenbewegung an Kraft gewinnt und die Wahlen gewinnt möglicherweise. Das wäre die zu erwartende Fusion von den Sozialdemokratinnen, BVDA, der Partei von der Arbeit, und der Grün-Links-Partei, also das Äquivalent zu den deutschen Grünen.
Ist das realistisch? Haben die gerade Aufwind und können so ein Momentum genießen?
Ja, die sind zumindest in den Umfragen relativ gut. Die stehen eigentlich übereinstimmend so an zweiter Stelle hinter der PFF. Die sind also durchaus jetzt in der Chance, in der Situation, dass sie eine Wahl gewinnen können. Allerdings zweifle ich persönlich daran, weil ich ja sehe, sie haben ein Momentum durchaus. Sie einigen den größten Teil der parlamentarischen Linken derzeit hinter sich. Es ist da Schwung durchaus. Die Idee der Fusion bringt auch Aufwind. Aber ob das mehr als zwei, drei, vier Sitze sind, wage ich zu bezweifeln. Denn man muss gucken, dass linke Positionen im Diskurs dieses Landes sehr, sehr marginalisiert sind und zunehmend marginalisiert wurden in den letzten 20 Jahren. Und für viele Leute auch in der Mitte, so genannt, der Gesellschaft eigentlich ist ein Schimpfwort ist, wenn du sagst, du hast linke Positionen. Kurz noch, das Dritte wäre eine Art politischer, gesellschaftlicher Konsolidierung durch die Christdemokraten, die überraschenderweise auf einmal auch wieder aus der Versenkung kommen und ganz gut stehen in Form eines telegenen, guten, frischen, jungen, unverbrauchten Kandidaten. Henry Buntenbau, der ein bisschen eine Mischung ist aus Jan-Peter Balkenende, dem alten christdemokratischen Ministerpräsidenten vor 20 Jahren, und Justin Trudeau, der also auch so eine Art verbindende Figur ist und ein lockerer, junger Kollege, der die Arme ausreicht und ausstreckt und das geschundene, polarisierte Land wieder vereinen will.
Das heißt, die große Frage ist eigentlich, wer koaliert mit wem und steht die Brandmauer wieder? Vielen Dank, Tobias. Wir stellen am Ende unserer Fanverbindung für gewöhnlich die Frage, was ist eigentlich mit der Linken? Also dein persönlicher Take zur Linken in den Niederlanden.
Du meinst die Linke als solche allgemein als...
Die Linke, und du kannst dir aussuchen, was genau du darunter verstehst.
Ha! Also es ist sehr bedenklich, wenn du dir die Marginalisierung und Isolation von linken Positionen, linken Parteien in diesem Land anschaust, bis dahingehend, dass das niederländische Parlament sich zwei Tage vor der Erst-Rechts-Demonstration, mit der wir begonnen haben, sich dafür aussprach, die Antifa zu verbieten.
Also es sieht so wie in den USA gestern.
Ja, es sieht sehr, sehr bedenklich aus. Was Schönes möchte ich auch noch sagen, vielleicht zum Abschluss, ist sehr interessant für den Taz, denn es gibt in den Niederlanden eine sehr interessante Bewegung auf feministischer Seite. Hat einen schlimmen Anlass eigentlich, der Anlass sind Femizide, weil es viele Femizide gibt hier und sehr wenig, was dagegen politisch getan wird oder viel zu wenig. Das Schöne ist eigentlich, dass die Dolominas, das ist eine feministische Bewegung aus 1970, wieder auferstanden sind. Die gab es danach ganz lange nicht mehr. Und seit diesem Jahr sind die Dolominas zurück und sind gerade sehr regelmäßig auf den Straßen unterwegs, mischen sich in alle Diskurse mit einer zumindest Frau, die 1970 auch schon dabei war. Die wird man demnächst bestimmt auch in der Taz noch lesen.
Ja, vielen Dank, Tobias, für deine Eindrücke aus Amsterdam.
Sehr gerne.
Vielleicht sprechen wir uns ja in einem Monat nochmal, wenn dann die Niederländer an die Wahluhren gehen. Vielen Dank außerdem an Daniel Fromm für die Produktion und das gesamte Podcast-Team für die redaktionelle Begleitung. Wir freuen uns über Likes in den sozialen Medien. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es, erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder Wünsche habt, schreibt uns auch gerne an fernverbindung@taz.de. Guter Journalismus ist nicht umsonst und deswegen unterstützt uns und die Taz gerne mit unserem freiwilligen Bezahlmodell Taz zahle ich. Und hört gerne in der nächsten Woche wieder rein zu einer neuen Folge der Fernverbindung. Bis dahin, alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.